Schönen guten Morgen zusammen. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, die alle hier seid, und ich grüße auch noch mal ganz ausdrücklich alle diejenigen, die die Predigt später hören werden über den Audiostream. Ich weiß, dass einige krank sind, manche sind unterwegs in Familienangelegenheiten. Seid alle herzlich willkommen zur Predigt am dritten Advent, am 17.12.2023. Vielleicht der ein oder andere, der hier vorne sitzt, hat schon gedacht, hey, dritter Advent, brennt ja gar keine Kerze, ne? Keine Sorge, die kommen noch, die Kerzen fangen noch an zu brennen. Es hat einen ganz bewussten Hintergrund. Nach und nach werden wir auch heute 3 Kerzen anzünden. Eigentlich müssten wir ja immer wieder sagen, herzlich willkommen am dritten Adventus Domini. Ja, im Jahre des Herrn, also Anno Domini 2023. Dann würde uns eigentlich immer wieder viel bewusster sein, worum es geht im Advent. Advent kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ja Ankunft, Ankunft des Herrn, Adventus Domini. Bei Wikipedia, da hat mal jemand was Richtiges dazu aufgeschrieben. Advent bezeichnet die aktuelle Jahreszeit, in der sich die Christenheit auf das Fest der Geburt Jesu Christi auf Weihnachten vorbereitet. Zugleich erinnert der Advent daran, dass die Christen das zweite Kommen Jesu Christi erwarten sollen. Ihr merkt, früher waren diese Ausdrücke schon deutlicher auf den Dominus, also den Herrn, bezogen. Gott war viel präsenter. Heute ist es genau andersrum. Vor ein paar Wochen habe ich Radio gehört und mir ist das noch gar nicht so bewusst aufgefallen, aber man arbeitet mit Hochdruck daran. Da gab es eine Sendung, eine Geschichtssendung, und da sagte der Sprecher auf einmal, im Jahr, da ging es um Palästina, um die Römerzeit und so, und da sagte der irgendwie so, und im Jahre 69 vor unserer Zeit. Da habe ich gedacht, hä, vor unserer Zeit, was soll das denn bedeuten? Ja, die ersetzen im Jahre 69 vor Christus, müsste es eigentlich heißen. Man ersetzt das, man nimmt das vor Christus weg und sagt dann entweder vor unserer Zeit oder vor unserer Zeitrechnung. Es fehlt also jeder Bezugspunkt. Ihr Lieben, diejenigen, die solches verfolgen und betreiben, ja, die Gott aus der Welt herausnehmen wollen, die Gott auch aus dem Gedächtnis der Menschen, aus den Herzen der Menschen nehmen wollen, die haben doch die Rechnung ohne den Wirt gemacht, oder? Sollte man besser sagen, die Zeitrechnung ohne Gott. Denn eines macht auch unser heutiger Text deutlich, und das letzte Lied wies ja schon deutlich darauf hin, ohne Gott und ohne seinen Messias, ohne Jesus Christus, geht es nicht. Da kann man sich noch so sehr abmühen, da kann man noch so sehr versuchen, die Zeitrechnung umzubauen oder umzuformulieren. Es geht nur mit Gott und mit Jesus Christus. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst das Thema der heutigen Predigt unter diese Überschrift gestellt. Gegen jeden Trend in dieser Welt und Leute auch gegen den Trend in mancher religiösen und christlichen Welt. Es geht um Jesus Christus. Ich lese uns den Text von heute. Zunächst Jesaja 11, die Verse 1 bis 5. Später wird es dann noch weitergehen. Die Überschrift dazu lautet, der Messias und sein Friedensreich. Und ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Geist seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Was für ein Text, oder? Was für ein Adventstext vor allen Dingen. In diesen 5 Versen ist sogar von 2 Advent die Rede. Ich will es mal so ausdrücken. Dieser Text ist ein echter, ein wahrhaftiger, weil ein göttlicher Doppelwumms. Ja, ihr lacht zu Recht, ne? Im Allgemeinen ist das Wort nämlich inzwischen eher negativ besetzt. Und das ist auch kein Wunder. Wir Menschen gönnen keinen Doppelwumms. Weder die Könige zur Zeit Jesajas, noch die Politiker oder die Mächtigen in den heutigen Zeiten, keiner von uns ist in der Lage, etwas ohne Gott oder sogar gegen Gott durchzuführen. Und dann wird's, wie wir es ja auch in aktueller Vergangenheit erlebt haben und immer wieder erleben, statt eines Doppelwumms einen Nullwumms. Ihr Lieben, ich weiß gar nicht, Jesaja ist ja aktueller denn je, ne? Obwohl der ja schon Jahrhunderte vor Christus gelebt hat. Der schreibt tatsächlich in Kapitel 41, Vers 29, Sieh, es ist alles vergebliche Mühe und nichts mit ihrem Tun. Damit ist das menschliche Tun gemeint. Ihre Götzen sind Wind und Leere. Leute, bei mir ist das aufgeblitzt auf einmal, stehende Windräder, leere Batteriespeicher, alles steht still. Obwohl mit Macht, mit menschlicher Macht, wie verrückt an bestimmten Dingen gearbeitet wird. Und so ist es bei Gott nicht. Das werden wir an dem heutigen Text vorstellen. Der Text will uns ja neu oder erstmalig begeistern, unsere Herzen für Gott gewinnen. Wir dürfen und sollen unseren Fokus auf den Gott richten, der die Winde lenkt und seine Versprechen einhält, die er gibt. Deswegen lasst uns hören, was uns dieser alte, aber immer noch aktuelle Text heute zu sagen hat. Und ich möchte vor der Predigt noch mal ganz bewusst beten dafür. Himmlischer Vater, wir stehen vor dir, wir sind vor dir hier. Und wir wollen hören, nicht nur mit den Ohren, es soll nicht nur auf der einen Seite rein und wieder rausgehen, sondern wir wollen mit unseren Herzen hören, was du uns heute zu sagen hast. Danke für dein Wort, was so aktuell ist wie nie zuvor. Danke, dass du in unserem Leben redest, weil du lebendig bist. Amen. Amen. Ich werde zunächst zu 2 Punkten etwas sagen. Der erste Advent, der erste Wumms, Jesus Christus ist gekommen. Der zweite Advent, der zweite Wumms, Jesus Christus wird kommen. Ja, und jetzt wird sich schon der ein oder andere fragen, heute ist doch der dritte Advent, was ist denn dann der dritte? Keine Sorge, es wird auch um einen dritten Advent gehen. Ich würde euch gerne kurz einige Informationen, so kurze Schlaglichter geben, in welcher Zeit wir uns bewegen. Jesaja lebte 700 vor Christus, habe ich gerade schon gesagt, ungefähr 730 vor Christus wird er diesen Text ungefähr formuliert haben. Politisch gesehen herrschte ja schon seit vielen Jahren Krieg zwischen Israel und Juda. Die frühere Einigkeit war zerbrochen nach Salomos Herrschaft. Israel war schon länger von Gott abgefallen und hatte sich zum Beispiel mit Syrien verbündet und die waren zusammen auf dem Weg gegen Juda. Juda wurde zu der Zeit durch den König Ahas regiert. Kurz zusammengefasst heißt seine Herrschaft, sein Tun und Handeln missfiel dem Herrn. Er und das Volk waren Gott ebenfalls untreu geworden. Sie dienten Götzen und vertrauten fremde Mächte. Ahas suchte nämlich die Hilfe nicht bei Gott, sondern, um diesem Bündnis entgegenzutreten, verbündete er sich mit Assyrien, der damaligen Weltmacht. Das hatte seinen Preis, ihr Lieben. Ja, er musste nicht nur den Tempelschatz an die Assyrer abgeben, als Bezahlung und Belohnung sozusagen, sondern er musste auch das geistliche Leben, das religiöse Leben in Jerusalem umbauen. Der Tempel Gottes wurde umgebaut für die Götzen der Assyrer. Und man brachte dort nicht mehr Opfer für den Gott der Israeliten da, sondern für die assyrischen Götzen. Und das ging so weit, dass sogar der Ahas seinen eigenen Sohn als Opfer verbrennen lassen. Ein schrecklicher Zerfall und ein schrecklicher Abfall von Gott. Und ich will euch das gar nicht nochmal ausmalen, was wir in letzter Woche in der Predigt gehört haben, wie es heute in der Welt zugeht. Wir können das alles in ähnlicher Form genauso heute feststellen. Diesem Ahas gegenüber, quasi allein auf weiter Flur, Jesaja. Der war der Mann Gottes seiner Zeit und schon sein Name war das Programm. Jesaja bedeutet nämlich, der Herr rettet. Kein anderer Prophet enthüllte so viele von Gottes Geheilsgedanken wie Jesaja. Jesaja lebte in einer Zeit, wo Krieg, Not, Dunkelheit und Bedrohung ihn umgaben. Und er wusste, diese Nöte hatte Gott kommen lassen. Ja? Gott suchte sein Volk heim, um es heimzuholen, zu sich zurückzuführen. Der arme Jesaja, der musste immer wieder Gerichtsbotschaften ankündigen. Das ist ihm bestimmt nicht leicht gefallen und sein Buch ist sehr lang. Wir finden viele, viele Gerichtsbotschaften über Israel, über Juda, aber auch über die Mächte der damaligen Welt und Botschaften bis in unsere Welt und unsere Zeit hinein. Er machte nämlich auch oder konnte auch viele Heils- und Friedensbotschaften weitergeben. Konzentrieren wir uns erstmal auf diesen Text, den wir heute betrachten. Im Kapitel 10, also unmittelbar vor diesem Text, ist eine Gerichtsbotschaft. Und da geht es unter anderem um genau die Weltmacht, mit der Ahas sich verbündet hatte, um die Assyrer. Und ich will euch das mal kurz vorlesen, was Gott über die Assyrer gesagt hat. Und wieder beginnt der Text mit sie. Aber sie, der Herr Zebaoth, wird die Äste mit Macht abhauen und was hoch aufgerichtet steht, verkürzen, sodass das Hohe, die Hohen erniedrigt werden. Und das Dickicht des Waldes wird mit Eisen umgehauen werden und der Libanon wird fallen durch den Mächtigen. Die Großmacht Assyrien sollte fallen. Und auch Israel und Juda soll es so ergehen. Der Stumpf, mit dem Jesaja in Kapitel 11, dem Vers 1, beginnt, dieser Stumpf ist auch ein abgeschlagener, restlicher Baum. Und er ist ein Symbol, ein Bild für die Herrschaft des Königstums in Israel und Juda. Aber anders als in Kapitel 10, wo alles tot ist und auch übrigens tot bleibt, ja, nach einer kurzen Hochzeit der Assyrer, spricht heute kein Mensch mehr über die Assyrer. Israel dagegen ist heute noch existent und heute noch in aller Munde. Und Jesaja eröffnet jetzt aus diesem Kaputten, aus diesem Toten, da wächst etwas heraus. Ihr Lieben, wenn ihr mal einen Winter- oder Herbstspaziergang macht, dann geht mal durch die Wälder und schaut euch mal bewusst um nach den Baumstümpfen. Ja, das ist komisch manchmal, aber ich habe da mal drauf geachtet die letzten Wochen. Und da gibt es kaum einen, nur ganz wenige, wo was rauswächst. Warum nicht? Weil es tot ist. Da kann nichts mehr wachsen. Da wird nichts mehr kommen. Bei Gott ist es anders. Bei Gott wird etwas kommen, weil er schon vorher eine Verheißung, eine Prophezeiung gegeben hat. Ja? Und Gott ändert seine Pläne nicht. Der Stumpf und der Spross aus dem Hause Isai, der wird kommen. Die spannende Frage ist also erstmal, wer ist denn das überhaupt? Wird das wieder ein weltlicher, ein menschlicher König sein? Ich komme zum ersten Punkt jetzt und ich würde dich bitten, Ulla, dass du die erste Kerze anmachst. Der erste Advent, der erste Wumms, Jesus Christus ist gekommen, ein historischer Advent. 8-mal kommt in unserem Text hier das Wort wird vor. Aus Jesajas Perspektive steht das erste Kommen von Jesus ja noch bevor. Seine Geburt, sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung sind für Jesaja noch in ferner Zukunft. Aber trotzdem, obwohl das noch so lange hin ist, über 700 Jahre, kann Jesaja etwas erkennen. Er sieht etwas, er sieht jemanden. Den Text, den ich gerade vorgelesen habe, ist doch ein wunderbarer Text. Hören wir noch mal rein auf die Verse. Auf ihm, und jetzt ist hier Jesus gemeint, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auf dem wird das alles sein. Und wenn wir jetzt aus dieser Stelle heraus hinübergehen würden ins Neue Testament, ich könnte die gar nicht alle aufzählen, die ganzen Stellen im Neuen Testament, in den Evangelien, wo Jesus genauso beschrieben wird und wo er auch genauso handelt, wie wir es hier lesen. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden zurechtweisen in Geradheit. Das entspricht alles vollkommen den neutestamentlichen Beschreibungen von Jesus in den Evangelien. Jesus wird dort genauso dargestellt. Und der Jesaja, der sah den Messias Gottes nicht so, wie wir uns hier von Person zu Person sehen. Nein, Jesaja erkannte Jesus als Messias mit seiner Geistesfülle, mit seiner Haltung, mit seinen Befähigungen und Eigenschaften. Er erkannte das in seinem Herzen. Das war so eine richtig tiefe, innige, erkennende Begegnung mit dem Messias von Herz zu Herz, von Geist zu Geist. Im Hebräischen wird ja auch hier an dieser Stelle für Geist das Wort Ruach benutzt und das kommt schon aus der Schöpfungsgeschichte vor, in der Schöpfungsgeschichte vor. Es ist also der gleiche Heilige Geist, der in der ganzen Bibel auch erwähnt ist. Und deswegen sind ja auch die entsprechenden Eigenschaften und Handlungen und Fähigkeiten nicht menschlicher Natur. Sie sind geistlicher und somit göttlicher Natur. Ihr Lieben, sie sind wohltuender und zugeneigter Natur. Sie beschreiben nämlich einen, der durchblickt, einen, der das Tiefste erkennt, einen, der alles weiß, über alles Bescheid weiß in unserem Leben und uns trotzdem liebt. Jesaja und wir mit ihm sehen hier den Messias, den Jesus, der uns verlorene Sünder durch und durch kennt. Den Messias, der aber trotzdem für uns sorgen will. Den Messias, der uns Menschen helfen will, ja, der uns sogar retten wird. Er sieht Jesus Christus, den Heiland und Retter der Welt. Geht es jemandem unter uns heute Morgen vielleicht wie einem toten Stück Holz? Fühlt sich jemand innerlich tot und ausgebrannt? Vielleicht müde, matt, in Konflikte verwickelt, krank, mit Sorgen belastet? Ihr Lieben, ich kann euch sagen, mir geht es oft genug so. Aber Gott sendet seine Hilfe. Er wird die Müden und Matten wieder stärken. Ja, er wird sogar die Toten wiederbeleben. Deswegen und dafür schickt er den Messias in die Welt. Denken wir allein mal an diese Stelle in Matthäus 11, Vers 28, wo Jesus genau diesen Gedanken aufnimmt und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wer ist das nicht? Ihr Lieben, das ist die Einladung Gottes an uns alle, zu ihm zu kommen, egal in welchem Zustand wir uns befinden. Und wir können zu einem Messias kommen, zu Jesus kommen, der einzigartig ist. Wir dürfen uns an dieser Stelle ganz sicher sein. In unserem Text, in dem, was ich bisher gelesen habe, beschreibt Jesaja Jesus Christus, der 700 Jahre später kommen wird. Ein historischer Jesus, ein historischer Nachfahre Isais, ein Spross aus dem Stamme Isais. Kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt und ich würde dich bitten, Ulla, die zweite Kerze anzuzünden. Die zweite Kerze, der zweite Advent, ein zweiter Wumms. Jesus Christus wird kommen, ein prophetischer Advent. Achtmal heißt es, habe ich gerade schon gesagt, in dem Text wird. Der Messias wird kommen und er wird wiederkommen. Das war Jesajas Perspektive. Unsere heutige Perspektive ist schon einen Schritt weiter. Sozusagen eine Prophezeiung später. Wir wissen, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Wir wissen, dass er geboren, gelebt, gestorben und auferstanden ist. Das wissen wir aus den Evangelien. Das sind historisch belegte und glaubwürdige Tatsachen. Und vielen von uns ist ja Jesus auch schon begegnet. Wir können das bezeugen. Und mit diesem Wissen befinden wir uns jetzt genauso, wie wir es vorhin auch in dem Lied gesungen haben. Ich weiß nicht, ob es der halbe Weg ist oder die halbe Zeit, aber wir bewegen uns auf jeden Fall zwischen dem ersten Kommen Jesu auf diese Welt und seinem zweiten Kommen. Und ihr Lieben, aus der Vergangenheit und aus der Geschichte wissen wir, wenn Gott etwas ankündigt, dann kommt es genau so. Darin unterscheiden sich nämlich menschliche und göttliche Ankündigungen. Darin unterscheidet sich der menschliche vom göttlichen Doppelwumms. Das eine wird zum Nullwumms. Gottes Wumms wird kommen. Aber, ihr habt es vielleicht in den Text schon gemerkt, das Wiederkommen, der zweite Advent, wird ein anderer sein als der erste. Stand beim ersten Kommen noch der suchende, liebende und rettende Messias im Vordergrund, wird es beim zweiten zwar immer noch derselbe Messias sein, aber nicht mehr der gleiche. Was meine ich jetzt damit? Schauen wir nochmal in den Text hinein, mitten in unserem Text, die Verszählung ist erst viel, viel später eingeführt worden, mitten in unserem Text, sogar mitten in Vers 4, verändert sich der ganze Text. Ich lese es nochmal vor, ab Vers 4, die zweite Hälfte. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Ihr merkt das, ne? Da wird eine ganz andere Betonung deutlich. Es geht zwar immer noch um denselben Jesus, aber jetzt verändern sich die Eigenschaften und die Handlungen. Es wird nicht mehr der gleiche Jesus sein, den wir da sehen werden. Nicht mehr das Kind in der Krippe. Er wird anders auftreten, mächtiger, überlegener, als Herrscher und Richter. Und er wird als Richter das zu Ende bringen, was er als Retter begonnen hat. Jesaja sieht viel, viel weiter in die Zukunft hinein, über das Jahr Null hinweg. Er sieht den wiederkommenden Messias. Man spürt aus dem ganzen Text, dass es um Gerechtigkeit geht, um Gericht. Es geht um Christus als mächtigen König, als den Herrn aller Herren und den Richter der ganzen Welt. Und hierzu gibt es natürlich auch viele Bezüge ins Neue Testament. Die Predigt von letzter Woche zitiert ja diesen Vers sogar hier, Ja, aus 2. Thessalonicher 2 hat Andreas darüber gepredigt. Und hier gibt es Bezüge insbesondere in die Offenbarung hinein, wo Jesus dargestellt wird als der wiederkommende König. So mächtig, so groß, so stark, dass Johannes, der damalige dann Prophet, der die Offenbarung geschrieben hat, wie tot auf den Boden fällt. Wir nennen Menschen, neigen ja dazu, das alles zu verharmlosen und zu verniedlichen, oder? Schauen wir doch mal jetzt in die Advents- und Weihnachtszeit. Ich sage euch, es besteht die größte Gefahr, Jesus zu verharmlosen und zu verniedlichen. Schauen wir uns doch mal um. Es ist am schlimmsten, finde ich, inzwischen. Es geht um niedliche Engelchen und niedliche Tierchen. Inhaltslose Popmusik. Familienatmosphäre, Wohlfühlatmosphäre, Konsumatmosphäre, Glücksatmosphäre, Konzentration auf Essen und Trinken und Geschenke. Und dazu wird dann so ein kleines, hilfloses Kindchen serviert, in der Krippe liegend, auf Stroh gebettet. Nett, harmlos. Das ist die Vorstellung vieler Menschen von Jesus inzwischen, auch von Christen. Und am liebsten wäre es allen, wenn er bloß in der Krippe bleiben würde. So ein niedlicher und kleiner, harmloser Jesus, der gefällt uns. Der kann einem wenigstens nichts tun. Aber Jesaja sieht hier etwas anderes. Dieses Kind in der Krippe, das ist ein großer, das ist ein gewaltiger, das ist ein universelles und universales Schwergewicht. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Herrscher der ganzen Welt. Und er ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Jesus kann man nicht so einfach in die Krippe stecken und da liegen lassen. Es wird nicht funktionieren. Er ist bisher noch nicht so aufgetreten, wie Jesaja ihn im zweiten Teil sieht. Aber niemand weiß, wann er so kommen wird. Dann wird er ein historischer Jesus werden. Und das kann schnell gehen. Die Anzeichen, oder hast du es gerade auch gebetet? Die Anzeichen stehen darauf, dass zumindest die Entrückung der Christen bevorsteht. Und letzten Sonntag hat uns Andreas nochmal ausgelegt, in welch atemberaubender Geschwindigkeit es im Augenblick genau darauf zugeht, auf das Ende der Zeiten, auf das zweite Wiederkommen Jesu. Und deshalb muss ich auch zu einem dritten Punkt kommen und vielleicht der wichtigste. Es gibt noch einen wesentlichen Unterschied in den Texten und der hängt mit dem Thema Gerechtigkeit zusammen. Es fällt nämlich auf, dass sowohl im ersten Teil als auch im zweiten Teil dieser Begriff Gerechtigkeit vorkommt. In Vers 4a, beim ersten Kommen, hat Jesus Christus diese Gerechtigkeit vor Gott für uns Menschen selbst erlangt, selbst hergestellt. Er ist ja für uns Menschen, für unsere Schuld und für unsere Sünde ans Kreuz gegangen. Die Strafe Gottes lag auf ihm und dadurch ist die Gerechtigkeit vor Gott wiederhergestellt. In Vers 5, beim zweiten Kommen, da wird das nicht so sein. Da wird er die Gerechtigkeit von den Menschen einfordern. Da wird er danach fragen, hat meine Gerechtigkeit für dich gegolten? Hast du an mich geglaubt? Wer das nicht bejahen kann, ihr Lieben, der muss die Strafe selber tragen für seine Schuld und er wird sterben. Die Frage doch, die sofort bei mir aufkam, warum macht Gott das eigentlich so? Er hätte doch gleich den Richter schicken können. Oder warum muss überhaupt ein Richter kommen? Was für ein Plan steht denn eigentlich dahinter? Warum sendet Gott einen Retter in diese Welt? Und was hat das mit einem dritten Advent zu tun? Ihr Lieben, Gott wäre ja nicht Gott, wenn er mit dem historischen und dem prophetischen Jesus Christus nicht etwas erreichen wollte. Sein Handeln bezieht sich zunächst auf das Volk Israel und wir werden das später im Text auch noch hören. Aber darüber hinaus bezieht sich sein Handeln immer auf alle Menschen. Der Hermann Betzel hat das wunderbar in einem Satz zusammengefasst. Gott hat nur einen Gedanken, einen Willen und ein Ziel, dass wir alle zu ihm kommen. Und deswegen möchte Gott, dass der dritte Advent ein persönlicher Advent wird. Mein und dein persönlicher Advent. Ihr Lieben, es ist unzweifelhaft, Jesus wird auf jeden Fall kommen. Die entscheidende Frage ist nur, wie wollen wir ihm begegnen? Wollen wir dem historischen Jesus begegnen oder dem prophetischen? Wollen wir unserem Retter begegnen oder unserem Richter? Noch ist Zeit genug, Jesus als seinen Retter aufzunehmen. Jeder hat die Wahl dazu. Und dann brauchen wir Jesus als Richter auch nicht mehr zu fürchten. Und jetzt kommt ja immer die allseits beliebte Anschlussfrage, die typische Frage unserer Zeit: Was habe ich denn eigentlich davon? Was habe ich denn davon, dass ich Jesus in mein Herz aufnehme, dass er in meinem Leben mein Retter wird? Und ihr Lieben, ich staune immer wieder neu über Gott, weil Gott beantwortet diese Frage. Unser Text ist nämlich eine Fortsetzungsgeschichte. In den letzten Wochen habe ich das große Vorrecht gehabt, viel Zeit mit Jesaja zu verbringen. Natürlich durch diese Predigtvorbereitung hier. Aber in meiner Bibellese war, und ich finde das total super im Augenblick, Texte aus Jesaja aus Kapitel 40 und folgende. Und dazu haben wir uns überlegt, dieses Jahr im Kindergottesdienst auch die Kinder nochmal mit dem Text von Jesaja bekannt zu machen. Das heißt, ich hatte jede Menge Zeit und Gelegenheit, auf diese Texte zu hören. Und sie sind mir wieder so richtig lieb geworden. Sie haben mich so richtig begeistert. Die Texte von Jesaja sind nämlich wie hell strahlende Sterne am Himmelszelt. Hell aufleuchtende prophetische Lichter aus der Ewigkeit in die Dunkelheit von Israel und in die Dunkelheit der Welt hinein. Und gleich lese ich einen dieser Texte, die so richtig hineinstrahlen. Einen dieser biblischen Texte, die so richtig glücklich machen, die Hoffnung machen, die uns auch heute noch trösten und ermutigen sollen und auch können. Ich lese mal weiter ab Vers 6 bis Vers 12. Dann wird der Wolf bei dem Lämmchen wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Viper oder Otter herausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Baum, nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Ihr Lieben, das geht immer um den Messias, es geht um Jesus. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken um den Überrest seines Volkes, die übrig geblieben sind, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten, aus Patros und Kusch und Elam und Sinia und aus Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird für die Heidenvölker, also für alle Menschen, ein Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Es geht gar nicht aktueller, dieser Text, oder? Es muss uns doch klar werden, immer klarer werden. Und damit sagt Gott, das habt ihr jetzt davon. Das ist eure Belohnung. Das bekommt ihr dafür, wenn ihr an Jesus, an den Retter glaubt. Das Wort hat sich ja schon erfüllt. Ich habe es extra bis dahin vorgelesen. Israel wurde aus Assyrien wieder zurückgeführt. Alles historisch belegt. Mal ehrlich, das sind doch herrliche Zustände, oder? Wahrhaft paradiesische Zustände. Kein Mensch, kein irdischer König könnte ein solches Friedensreich aufbauen. Nur der Messias kann es und wird es tun. Es ist das Friedensreich, von dem es in Psalm 85 heißt, was heute in der Bibellese dran ist, das Friedensreich, in dem sich Güte und Treue begegnen, Gerechtigkeit und Frieden küssen werden. Und es ist ja eine Fortsetzungsgeschichte. So geht es weiter, über Kapitel 11 hinaus, weiter und weiter im Buch Jesaja. Es gibt noch viel mehr dieser hellleuchtenden Prophezeiungen in die Dunkelheit der Welt hinein. Wie der Stern von Bethlehem wollen sie uns anlocken, auf Jesus hinweisen und uns zu Jesus hinführen. Ihr Lieben, es gibt Zukunft und Hoffnung. Es gibt Freude und Frieden in dieser Welt. Sowohl heute als auch in der kommenden, aber auch gerade heute. Gott möchte uns mit dem Text heute noch mal so richtig Lust auf Advent und Weihnachten machen. Was immer in unserem Leben los ist, was immer uns bedrängt, legen wir es doch vor Gott offen hin. Alle lähmenden Ängste, all die großen Sorgen, all die innere Friedlosigkeit und auch all unsere Schuld. Gott wird das gerne annehmen. Er ist kein Gott, der das einfach so beiseite wischt und denkt, müssen wir zusehen, wie er klarkommt. Nein. Und wenn wir das getan haben, dann nehmen wir doch als nächstes mal unsere Bibeln zur Hand wieder. Gottes wunderbares und tröstendes Wort. Und dann lasst uns doch mal diesen dritten Advent heute mit Jesaja feiern, mit Jesaja und seinen Prophezeiungen über Gott, über den Messias, den Heiligen Geist und ihr Handeln in Zeit, damals und heute und in Ewigkeit. Lass es uns doch mal neu lesen und wieder aufnehmen in unsere Herzen. Und dann laden wir doch den Friedefürst in unser Herz ein. Herr Jesus, komm in unser Herz, komm in mein Herz. Wir haben es gerade gehört in Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Und dann sagt Jesus weiter im Johannesevangelium, im 14. Kapitel, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht, und fürchte sich nicht. Und so und nur so erleben wir einen wirklichen Adventus Domini, einen Advent, eine Ankunft Gottes in unserem Leben. Nur so kommt das Friedensreich in unsere Herzen hinein. Und nur so, ihr Lieben, können wir voller Freude Weihnachten feiern. Von Herz zu Herz, von Geist zu Geist und dürfen gewiss sein, Jesus Christus ist der Messias der ganzen Welt und er ist auch mein Messias, mein Retter. Amen.